Clemens, guten Morgen.
Hi Wolfgang.
Clemens, ich habe da mal ein Thema mitgebracht und mir schon einiges dazu gedacht, aber das möchte ich jetzt mal mit jemandem teilen und da bist du mir doch ein guter Partner.
Wolfgang, reizen lasse ich mich immer, das ist gut. Also hau rein.
Wunderbar. Ja, Clemens, wie ich von dir weiß und wie ich auch von mir selber gerne berichte, nutzen wir ja beide sehr viel die neuen KI-Tools rund um ChatGPT, Copilot und wie sie alle heißen. Und jetzt geistert seit einigen Wochen das Thema durch die Runde, dass der Energiebedarf für diese ganzen Tools natürlich enorm steigt. Sei es für das Training, sei es aber auch für die Nutzung des Ganzen. Das braucht halt einfach Strom. Und das sind die großen Tech-Giganten auf die glorreiche Idee gekommen, man könne doch die gute alte Atomkraft mal wieder bemühen. Mhm. Und dann schoss es mir natürlich direkt in den Kopf und ich dachte, naja, so als jüngerer Mensch bin ich mit dem Slogan No Atomstrom in my own home rumgelaufen und jetzt ja, sitze ich hier in meinem Homeoffice und tippere fleißig in die ganzen KI-Agenten rein und nutze diese Dienste und habe dann jetzt demnächst dann plötzlich tatsächlich Atomstrom in my own home. Und ja, das ist ein Thema, das mich sehr stört und wo ich mir auch gesagt habe, naja, was kann ich denn da tun? Kann ich jetzt all die Anbieter blockieren, die sich dieser Energieform bedienen und auf einen grünen KI-Anbieter setzen? Und da bin ich ganz schnell auf Grenzen gestoßen, weil ich mir sage, ja, wer will denn dieser grüne KI-Anbieter sein? Das ist mein Thema, das mich ein bisschen bewegt und das wollte ich dir mal einfach so durch den Äther schmeißen.
Interessant. Atomstrom, also jetzt geht es um Atomstrom, es geht um den Zwiespalt zwischen Atomstrom und erneuerbare Energien und dass der Klimawandel eigentlich voranstreitet. Das triggert mich gerade und man jetzt zwei Möglichkeiten hat. Ne? Man kann an die Sache moralisch rangehen. Das höre ich bei dir so ein bisschen raus, dein Gewissenskonflikt, ne? Dein moralischer Kompass sagt dir, Atomstrom, nein, danke. Und ich kette mich gleich nochmal an. Und das andere, und gleichzeitig höre ich raus, dass du auch Bock auf diese KI-Agenten hast und eigentlich total fortschrittsfreundlich bist. Und das sind ja zwei Welten, die jetzt gerade aufeinander clashen, ne? Jetzt müssen, also ich kann da, meine Meinung ist gerade, ich bin gerade moralisch überfordert, muss ich ganz offen sagen, weil mein analytischer Verstand sagt mir gerade was anderes als mein Herz. Lass uns doch mal Zahlen anschauen, sonst werde ich verrückt.
Okay, hau raus.
Ich muss mal gucken, also hast du Zahlen? Sonst mache ich Zahlen. Ich bin da total offen.
Mach du mal Zahlen, du bist ja der Zahlenmensch.
Also während du hier erzählt hast, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich muss mich gerade mal sammeln. Also ich habe mal gerade überlegt, also derzeit ist es so, dass Google, Amazon und Microsoft zusammen, nehmen wir mal die drei zusammen, ne? Also die haben einen dermaßigen Strombedarf, das entspricht ungefähr 13 Millionen Haushalten. Wir reden jetzt von US-Haushalten. Ne? Das heißt, das ist ja nochmal anders als andere Haushalte. Jetzt habe ich mal gedacht, 13 Millionen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja nicht ganz, also 13 Millionen Haushalte. Wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, ich gehe von 13 Millionen Haushalten aus, welches Land auf dieser Welt denn 13 Millionen Haushalte ungefähr hat? Also wo auf welches Land trifft das denn ungefähr? Und ich bin gestoßen auf Burundi. Ja? Burundi wiederum verbraucht so viel Strom, dass es sie um 342 Mal geben könnte, um den Strombedarf zu decken, die Google, Amazon und Microsoft zusammen haben. Also 342 Mal Burundi sind drei Unternehmen. Ne? Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ein wahnsinniger Strombedarf, der heute schon existiert. Stand heute ist Zustand. Wir werden ja in Zukunft viel mehr Bedarf haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Burundi ist jetzt nicht so ganz fair. Nehmen wir doch mal Deutschland. Dann sind wir noch bei 26% von komplett Deutschland, was die verbrauchen. Oder habe ich gedacht, komm, dann nehmen wir mal Europa. 5% des europäischen Verbrauchs gehen in diese drei Unternehmen, wenn man jetzt den Bedarf mal, wenn man das mal 1:1 decken wollte. 5% von Europa. Also wir haben ja einen unglaublichen Energiehunger jetzt schon bei diesen drei Unternehmen und profitieren gleichzeitig davon. Das heißt, was eben mir durch den Kopf geht, ist, während diese drei Unternehmen wahnsinnig viel Energie saugen, profitieren wir gleichzeitig von ihrem Fortschritt. Wir nutzen die Navigation von Google. Wir freuen uns über die komplette Office-Suite von Microsoft. Wir kaufen bei Amazon ein oder gucken da mal Champions League. Also wir sind ja wirklich begeistert von dem ganzen Kram und nutzen auch die AWS-Cloud von Amazon, die sie für sich selbst benutzen. Also das heißt, wir sind alle total happy damit und profitieren jetzt auch davon, dass sie KI-Systeme rausbringen und OpenAI dazu und so weiter. Wenn man sich mal andersrum das Potenzial anschaut, alleine hinter KI für die Wirtschaft, reden wir jetzt mal eine PwC-Studie, die sagt zum Beispiel, Wenn wir bis 2030 kann KI das globale Bruttoinlandsprodukt um 15 Billionen bis 16 Billionen US-Dollar erhöhen. Das sind 14% Wachstum der Weltwirtschaft. Nur durch KI. Nur durch eine KI. Also nicht eine KI, sondern nur durch dieses Thema KI. Und dann muss man schon mal sagen, wow. Also wir haben hier auf der einen Seite natürlich unseren Fortschrittshunger. Welche Chancen haben wir denn auf der Seite, dass wir sagen, pass mal auf, ich kann KI nutzen, um mein Business zu optimieren. Ich kann KI nutzen, um, sagen wir mal, sogar den Klimawandel klarer zu beschreiben und die Daten so besser zu erfassen, dass wir davon profitieren, dass wir in Zukunft genau wissen, wie sich hier Klimawandel auf was auswirkt. Dafür brauchen wir KI, um das genauer zu analysieren bei diesen Haufen Daten. Und wir können die Medizin optimieren, wir können Krebs verhindern und so weiter. Es gibt so viele Chancen durch KI, da wird einem wahnsinnig. Irre. Total geil. Also ich bin so ein bisschen auf beiden Seiten. Und dann denke ich mir, okay, und wenn ich einen 24/7 Support anbieten muss für meine Rechenzentren, weil das nun mal notwendig ist, ich aber derzeit gerade nicht das in Batterien und Solarparks abbilden kann oder mit erneuerbaren Energien abbilden kann, weil sie nun mal sehr schwankend sind in ihrer Leistung, ich aber gleichzeitig nicht CO2 produzieren will, ist die logische Konsequenz, dass die einzige Energietechnologie, die ich habe, noch Atomkraft ist. Ja, verdammt nochmal. Da denke ich mir, sollten wir nachts die Rechner abschalten? Weißt du, das wäre die Frage. Und die klingt ja schon so absurd, dass jeder darüber lacht, wo ich denke, natürlich nicht. Ja, wir sind jetzt gerade im echten Dilemma. Wie gehst du damit um?
Ja, also witzigerweise habe ich gerade hier ein Zitat vor mir, das ich erstaunlicherweise in der Taz gefunden habe. Da steht, nur was Energie bekommt, kann auch wachsen. Wir können bestimmen, in welche Richtung. Vielleicht ja in diese, KI im Kampf gegen den Klimawandel. Da haben wir Menschen nämlich alleine bisher keine Lösungen gefunden. Also insofern müsste man sagen, okay, die Hütte brennt. Wir müssen toolseitig alles dran kriegen, dass wir gute Lösungen finden, wie wir das verhindern können. Mhm. Und dann kommt aber direkt in meinem kleinen Köpfchen der Punkt aber die Endlagerfrage, die ist ja, okay, es geht nicht um Deutschland, aber zumindest wir in Deutschland haben dieses Endlagerthema immer noch nicht so ganz unter den Füßen. Und ich weiß nicht, ob die Amerikaner das Thema für sich gelöst haben. Der Fakt ist aber, dass der ganze Schmodder, der in diesen Atomkraftwerken benutzt und gebraucht wird, um diese Energie zu erzeugen, das Ganze zunächst mal natürlich schön CO2-neutral macht. Insofern wünschenswert. Aber was ist mit dem Atommüll? Wir können den im Prinzip eigentlich nur irgendwo lagern, wo er niemandem auch in der Zukunft schaden wird. Und das ist die Frage. Bekommen wir das hin, dass wir jetzt hier nicht auf der einen Seite den Klimawandel bekämpfen für die zukünftigen Generationen und gleichzeitig auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, indem wir Probleme schaffen, die zeitversetzt dann vielleicht noch sehr viel größere Probleme erzeugen. Vielleicht.
Jetzt sind wir wieder in unserem Dilemma. Also erstmal müssen wir davon ausgehen, und das ist jetzt eine philosophische Ebene, wir gehen mal nicht davon aus, dass es Gut und Böse gibt. Ne? Also wir sind jetzt nicht in einer Gut und Böse Welt unterwegs, weil das Kokolores wäre in dem Fall. Aber wir sind schon in einer ethischen Welt, die richtig und falsch weiß. Was ist richtig und was ist falsch? So. Menschenleben gefährden ist falsch. Ist ethisch einfach nicht korrekt. Die Erde total zerstören ist natürlich falsch, ne? Auch weil es einfach unser Leben zerstört. Also es gibt so bestimmte Dinge, die sind richtig und falsch. Jetzt sind wir in dem Thema Fortschritt. Menschlicher Fortschritt. Richtig oder falsch? Ich wäre eher auf der richtigen Seite. Ne? Also ich würde sagen, der Fortschritt ist, wo ich sagen würde, ist eine richtige Richtung. Jetzt anders, alles nochmal zurück auf Steinzeit. Richtig oder falsch?
Ich würde sagen, absolut falsch.
Genau. Also es gibt ja Menschen, die glauben das wirklich. Es gibt Menschen, die würden sagen, richtig. Da sind wir schon im Zwiespalt. Andere sagen, lass uns alles abbauen, abreißen. War für den Arsch. Ne? Nochmal alles runter und nochmal zurück auf Null. Und dann gucken wir nochmal, wie wir das richtig machen. Also auch die Einstellung gibt es. Und der Versuch, auch das zu unternehmen, im Kleinen gibt es auch, dass Menschen sagen, ich lebe jetzt autark, nur noch für mich selbst und will von heruntergefallenen Früchten reden. Das ist jetzt ein bisschen polarisiert, aber was soll's. Also erstmal überzeichnend dargestellt, es geht beides. Und beide Seiten der Medaille gibt es dann auch wieder. Ne? Das heißt, ich sterbe dann auch früher, ich kann nicht 100 werden, ich werde wahrscheinlich nur 60 und oder kriege früher schon komische Krankheiten, ich lasse mich nicht mehr impfen, weil der Fortschritt ist ja auch weg. Das heißt, ich kann wieder die Pocken mir um die Ohren hauen. Also das alles sind Dinge, da muss ich dann auch leben, die Kehrseite der Medaille. Ne? Also alt werde ich dann vielleicht nicht mehr. So, das heißt, wir beide sind uns schon mal einig, der Fortschritt ist das, was wir wollen. Wenn wir jetzt den Fortschritt wollen, dann wollen wir natürlich auch dafür die richtigen Technologien weiter nutzen und weiter der Neugier folgen. Das heißt, wir leben ja von der Neugier. Wir hoffen auf neue Dinge und wollen immer mit Forschung, Innovation darauf eingehen. So, also wollen wir Neugier. Wenn wir das heißt, wenn wir die menschliche Natur so lieben, wie sie ist, mit ihrer Neugier, und wenn wir sagen, das passt zu diesem wunderbaren Planeten, dann müssen wir uns jetzt kritisch die Frage stellen, ob der Zweck die Mittel heiligt, ne, oder nicht. Eins ist klar, also in Amazon hat ungefähr 185 Quadratkilometer Solarparks schon gebaut. Also die produzieren schon echt krass viel. Ne? Ein Atomkraftwerk sind so ungefähr 50 Quadratkilometer Solarparks, 25 bis 50. Das heißt, wir haben hier schon mehrere Atomkraftwerke an Solarparks bei Amazon, hat das schon gebaut. Sie merken nur, sie kommen an ihre Kapazitätsgrenzen und an ihre Zuverlässigkeitsgrenzen. Wenn sie Erfahrung gesammelt haben mit erneuerbaren Energien, also beziehungsweise sie haben Erfahrung gesammelt mit erneuerbaren Energien, sie wissen ziemlich genau, was es heißt, Schwankungen zu erleben. Sie quatschen nicht irgendwie das ist keine politische Frage, die Amazon hier stellt oder Microsoft, das ist eine rein pragmatische Frage. Ne? Und dann muss ich sagen, Atommüll, ne? Wenn ich jetzt logisch konsequent, ohne mein Bauchgefühl einzuschalten, weiterdenke, dann wäre für mich Atommüll der Zweck, der die Mittel heiligt. Dann wäre Atommüll eben die Kehrseite der Medaille. Aber ich will die Medaille. Und dann würde ich sagen, ja, hilft ja nichts, jetzt müssen wir Atomstrom nochmal anschließen für die großen Tech-Giganten, sonst können wir die Lichter ausmachen.
Okay, darf ich mal einen kleinen Twist reinbringen?
Sehr gerne.
Ich habe gerade überlegt, es gäbe sicherlich Vertreter, die wir jetzt so als weitere Personen in unser Gespräch einschalten könnten, die ganz klar sagen würden, wir sind gegen Fortschritt, weil Fortschritt können wir uns momentan gar nicht mehr leisten, denn die Erde kollabiert. Mhm. Man könnte sogar noch weiter gehen, wie du gerade vorhin andeutetest, wenn wir dann plötzlich auf Fortschritt und somit auch auf medizinischen Fortschritt verzichten, dann werden wir nicht mehr so alt und versterben früher. Dann gäbe es sicherlich auch VertreterInnen, die sagen, ist doch okay, wir sind sowieso zu viele Menschen und wir sind vor allem zu viele Menschen für diesen Planeten. Wenn wir dann uns durch früheres Sterben reduzieren, ist das nicht mehr als richtig. Aber das ist nur ein Seitenarm. Wir haben keine Vertreterinnen oder Vertreter dieser Gruppe am Tisch sitzen und ich bin ganz klar auf deiner Seite für Fortschritt. Nur jetzt kommt der Twist eigentlich. Wenn wir mal bedenken, dass irgendwann es kluge Menschen gegeben hat, die auf die Idee gekommen sind, wir könnten doch statt mit Kutschen durch die Gegend zu reiten, etwas erfinden, mit dem wir etwas schneller unterwegs sind, was nicht mehr so anfällig ist, was nicht mehr auf die Straße kackt. Und wir erfinden jetzt etwas, das wir Automobil nennen. Dann waren das sicherlich ja keine bösen Menschen, die das in der Intention getan haben, wir wollen jetzt hier auf Teufel komm raus Profit machen, um die Erde zugrunde zu richten. Sondern man hatte einfach eine gute Idee und sehr, sehr viel später erst gemerkt, oh, die Idee war möglicherweise doch nicht so gut. Sie war vielleicht mal am Anfang gut, aber wie das Ganze dann eskaliert ist, sodass jetzt heute wirklich jeder ein Automobil vor dem Haus stehen hat, manche sogar zwei. Wenn ich hier in unsere Straße gucke, komme ich fast nicht mehr aus der Straße raus, weil so viele Autos da parken, dass man gar nicht mehr auf der Straße fahren kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Müssen wir Menschen nicht angesichts dessen, was wir vor Augen haben, was wir jetzt durch diesen technischen Fortschritt in vielerlei Hinsicht angerichtet haben, der ja immer seine guten und seine doch extrem negativen Seiten hat. Nehmen wir nur das Thema Kunststoff. Was wäre die Medizin ohne Kunststoff? Und trotzdem erstickt das Meer förmlich im Kunststoff. Wäre es nicht wichtig, jetzt gerade angesichts der Möglichkeiten, die wir mit KI haben, zu sagen, So, und jetzt müssen wir eben gerade nicht auf Atomkraft setzen, damit wir nicht wieder vom Pferd runterfallen, damit eben nicht irgendwann in absehbarer Zeit ein zweites Fukushima entsteht. Über das Thema haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Kriegen wir es nämlich heute hin, dass wir die Atomkraftwerke so betreiben, dass sie eben uns nicht mehr um die Ohren fliegen? Und Punkt 2, kriegen wir es irgendwie hin, dass wir diese Endlagerfrage so gelöst kriegen, dass sie eben nicht in 1, 2, 3 oder 10 Generationen den dann uns nachfolgenden Menschen ja, zum Verhängnis werden? Und das finde ich eine wichtige Frage, die man kann mir vielleicht auch da moralisieren vorwerfen, aber ich sehe das mal ganz pragmatisch und wissenschaftlich, ob es nicht unsere Verantwortung wäre, so Wissenschaft und Wirtschaft zu betreiben, damit wir eben diese Fehler, die wir aus alten Technologien gesehen haben, nicht eben mit neuen Technologien wiederholen.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch rausgehört, mit dem, das Thema Atomkraft, also die Chance jetzt bei dem Thema Atomkraft ist, wenn sich Unternehmen wie jetzt dieser Hyperscaler auf die Atomkraft stürzen und sie das nochmal ein bisschen aus Effizienzsicht anschauen. Also das heißt, die haben gar keinen Bock mit diesem Endlagerscheiß. So, natürlich holen sie sich jetzt Unternehmen, die sich darum kümmern. Trotz alledem wird irgendwann der Druck entstehen, jetzt in vielen Ländern, dass man sagt, wer bezieht denn gerade den Atomstrom? Ah, das sind die Hyperscaler. Ja, dann sind die ja auch für ihre Supplier mit verantwortlich. Lieferketten, Transparenzgesetz, Thema, ne? Das immer wieder aufpoppt, ne? Wo es immer wieder Gegner und Befürworter gibt. Das heißt, dieses Thema, der Druck auf die großen Unternehmen, auf ihre Supplier mitzuachten und auf die Nachhaltigkeit ihrer Supplier, wächst ja auch. Jetzt bleibe ich mal in dieser Logik, in der Geschichte drin, dass das auch weiter zunehmen wird. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Sagen wir mal, es würde so weiter zunehmen. Das heißt, die Hyperscaler müssten darauf achten, dass ihre Supplier, in dem Fall Atomkraftanbieter, die müssten das Endlagerthema so klären, dass es nachhaltig ist. Und da hoffe ich manchmal so ein bisschen auf die Kraft der Innovation und der Effizienzgedanken, dass dann Lösungen plötzlich gefunden werden, die vorher aus Bräsigkeit oder aus Innovationsekel oder aus Verwaltungslangeweile nicht getan wurden. Das war jetzt bewertend gemeint, aber du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass man vielleicht plötzlich Dinge macht, die man vorher nicht getan hat. Einmal aus budgetären Gründen, vielleicht auch aus Exzellenzgründen, weil plötzlich Ingenieure dabei sind, die aufgrund der guten Gehälter, die da bezahlt werden, tolle Ideen entwickeln. Weiß ich nicht. Dann hätte man plötzlich Atomstrom zu etwas gemacht, was vielleicht sogar gar nicht schlecht wäre. Das wäre die Hoffnung, auf die ich gerade setze, ohne Ahnung davon zu haben. Der andere Teil ist, der jetzt vielleicht realistischer ist, Atomstrom ist nicht die finale Lösung, sondern eine Lösung, die man jetzt hat, um zumindest mal das brückentechnisch zu lösen, aber mit der Hoffnung, dass man in Zukunft mit erneuerbaren Energien das schon wegkompensieren wird, dass es dann Speicherwege gibt, die es ermöglichen, keine Schwankungen mehr zu haben. Daran wird ja krass gearbeitet. Das heißt, dass man die Hoffnung haben könnte, in 10 bis 15 Jahren schalten sie die Kraftwerke wieder ab. Das ist der Weg, den ich gerade für realistischer halte und worauf meine eigentliche Hoffnung beruht. Und dann würde ich Atomstrom als Übel für die nächsten 15 Jahre sehen und der Atommüll, so bitter es klingt, wäre dann eben das, was die Menschheit nochmal brauchte, kurz, um diese Brücke über diese Brücke zu gehen. Es klingt jetzt irgendwie nicht schön, aber ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, das scheint irgendwie der realistischere Weg zu sein.
Dazu fällt mir ein, man müsste ja dann eigentlich, um das zu erreichen, was du gerade angedeutet hast, also wenn die Hyperscaler, die Lieferanten, die Stromlieferanten, die AKW-Betreiber dazu verpflichten, etwas zu tun, dass möglichst bald diese Endlagerfrage geklärt ist, dann müsste ja wieder sehr viel Hirnschmalz auf der einen Seite und aber auch wahrscheinlich Rechenleistung in Forschung genau für dieses Feld fließen. Dann haben wir dann nicht wieder so einen Rebound-Effekt. Wir haben die Rechenleistung erhöht, und brauchen aber auch vermehrt die Rechenleistung, um die möglichen Schäden in der Zukunft abzuwenden. Und dann frage ich mich, haben wir damit was gewonnen? Möglicherweise ja, weil wir ja auch den ganzen alten Atommüll noch da rumliegen haben, der möglicherweise von der Klärung dieser Frage profitieren würde. Mhm. Aber man könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ja, wenn das eh ansteht, dass man große Teile der Rechenleistung in die Energiefrage selbst stecken müsste, dann könnten wir ja auch sagen, dann machen wir es gleich so, dass wir große Teile der verfügbaren KI-Kapazitäten für den privaten Bereich und möglicherweise sogar für den Wirtschaftsbereich herausnehmen, sperren, um die Kernfusion voranzutreiben. Was sagst du denn zu dem Argument?
Das ist ein gutes Argument. Also wenn das könnte natürlich passieren, auch ich habe jetzt gerade im Gedankengang gehabt, dass natürlich, wenn ich Amazon mir anschaue und man deren Art und Weise zu wirtschaften gut kennt und weiß, dass die eben auf alles ein Geschäftsmodell setzen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, dann und jetzt Supplier andocken, die nichts anderes tun als Energie liefern, dann kann es natürlich irgendwann passieren, dass wenn Amazon Energieservices anbietet, dass ich mir dann einen Strom bei Amazon kaufen kann, auswählen kann zwischen erneuerbaren Energien und konventioneller Energie, dass auf Basis dieses Geschäftsmodells hintendran in der Art der Energiebereitstellung aus Mixed-Strom, also wirklich hin und her, nochmal eine zusätzliche Effizienz betrieben wird und dadurch eben auch die Möglichkeit besteht, dass durch das wachsende Nachfrage dann Atomstrom ein wichtiger Lieferant wird und dadurch Atomstrom nochmal steigern, das Ganze steigern könnte. Das ist das eine, das ist das Geschäftsmodell. Die andere Seite, die du erwähnt hast, dass wenn man Forschung in dem Bereich betreibt und dann auch sich selber damit füttert und sagt, ey, Atomstrom, irgendwie werden immer besser, immer effizienter, wir können Müllatom können wir auch wieder verwerten und wir stecken jetzt noch mehr KI-Leistung da rein, damit wir das noch geiler machen und noch geiler machen und dadurch eben man sich selber, wie nennt man das mit der Prophezeiung, eine selbsterfüllende Prophezeiung dann auch wieder gewahr wird, dass man dadurch eben den Atomstrom en vogue macht, wäre die Chance, vielleicht wird Atomstrom irgendwann sehr sauber. Juhu! Oder der Nachteil, wir haben noch diesen Scheiß länger an der Backe und müssen jetzt die nächsten 50 Jahre damit leben. Das ist das Risiko. Und da wir hier Chancendenker heißen, würde ich eher auf der Chancenseite sagen, wenn jetzt, würde die Chance bestehen, A, Atomstrom sauberer zu machen oder B, zu beweisen, dass man Atomstrom nur noch als Brückentechnologie nutzen musste und dann die erneuerbaren Energien reingestochen haben und das ersetzt haben. Also wenn es jemand beweisen kann, dann diese Hyperscaler. Und wenn jemand Bock auf Innovation und Fortschritt hat, dann diese Hyperscaler. Das heißt, wir könnten die Hoffnung und die Chance wieder darauf, dass sie das jetzt richtig durchdringen, das Thema, richtig krass, und dann irgendwann richtig fundiert sagen können, hier macht Atomstrom Sinn, da gar nicht und eigentlich in Masse überhaupt nicht. Und unsere Empfehlung aus wirtschaftlicher Sicht wäre, wenn wir so und so und so bauen und eigentlich braucht man dazu kein Atomkraftwerk mehr. Dann hätte das mit Zahlen belegt, aber jeder Staatschef plötzlich müsste er dann leider eingestehen, ja, die größten Unternehmen der Welt haben es auch eingesehen, Atomstrom ist jetzt auch nicht der Oberhammer. Das wäre ja eine geile Chance. Gucken wir mal, also ich würde mal sagen, gucken wir mal, wohin es läuft, aber ganz wichtig, eine moralische Debatte darüber zu führen, führt ins Nichts. Das bringt nichts. Also wir können jetzt darüber sagen, oh, ist scheiße mit Atomstrom. Dann schalt alle Lichter aus, fahr alles runter, verkauf dein Auto und ist heruntergefallene Früchte, weil dann ist es die einzige logische Konsequenz, wenn man daraus eine moralische Debatte macht.
Ja, vielleicht ist das auch eine gute Chance, an der Stelle thematisch für heute den Sack zuzubinden und zu sagen, ja, und vielleicht noch was zu unserem Format zu sagen. Wir haben ja gemerkt, dass eigentlich so die Moral eigentlich oft der Aufhänger ist. Also uns triggert ja irgendwas, wenn es uns Sorge bereitet, wenn es gegen unseren Gerechtigkeitssinn geht, wenn es uns besonders gut gefällt vielleicht auch. Das geht ja in beide Richtungen. Und dann sind wir plötzlich so in einer Diskussion drin und solange ich mit mir selbst rede, versuche ich mir das irgendwie selbst zu bestätigen, wenn ich dafür bin oder eben Argumente dagegen zu finden. Und wir haben ja unser Format jetzt so gedacht, dass wir dann in Zukunft Themen, die wir da draußen entdecken im Äther, also auf LinkedIn oder in irgendwelchen Blogs oder auch in der Good Old Zeitung, uns davon provozieren lassen und das uns gegenseitig mal so hier im Podcast buchstäblich um die Ohren hauen und sagen, okay, ich bin auf das Thema gekommen. Wie könnten wir das nämlich jetzt so angehen, dass wir es möglichst sachlich diskutieren, dass wir Argumente dafür, dagegen bringen, dass wir vielleicht auch hin und wieder mal Stimmen von ExpertInnen uns dazu nehmen, die uns da ein bisschen Anleitung geben, weil, wie man heute auch gemerkt hat, vieles bewegt sich so im Rahmen des Glaubens, weil wir auch nicht genau wissen, wie es tatsächlich ist und wie sich es entwickeln könnte. Aber wir haben ja heute jetzt ein schönes Thema, das sich ja auch trefflich weiter diskutieren lässt. Und meine Hoffnung wäre, dass unser Podcast-Format zum einen gehört wird überhaupt und dass es eine ja, dass es eine Diskussion anstößt, ein Weiterdenken, ein Aufzeigen von Chancen. Wir haben ja jetzt gute Ideen gehabt, also ob es jetzt die Investition in die Kernfusion ist, die man mittels KI beschleunigen könnte, oder ob es dieser selbstbereinigende Effekt der Wirtschaft ist, wenn einer Amazon entdeckt, dass man mit Energie auch Geld verdienen kann. Aber wahrscheinlich gibt es noch tausend andere gute Gedanken, und das wäre unser Wunsch, und das wäre sicherlich sehr schön, wenn wir unsere Themen, die wir euch da präsentieren und kredenzen in Zukunft, wenn diese weiter diskutiert würden und wenn ihr eure Perspektiven mit dazulegt.
So sieht's aus. Höfliche und höfliche und Debattenkultur. Vor allem, wenn man dann Menschen, auf LinkedIn beobachte ich immer wieder Menschen, die Beiträge schreiben. Ja, wir werden die Beiträge nehmen und wir werden die Menschen benennen. Wir werden sagen, die Person hat diesen Beitrag auf LinkedIn geschrieben. Und dadurch laden wir natürlich auch die Personen ein am Ende, die dann diesen Beitrag geschrieben haben und wir ihn dann mit unserer Meinung kommentieren, auch hier teilzunehmen und ihre Meinung nochmal klarzustellen, sodass wir dann vielleicht alle Seiten beleuchten, weil ihr kennt das ja auch, ich habe einen LinkedIn-Beitrag und dann denkt ihr, oh, was ein Quatsch, oder das finde ich ja jetzt gar nicht so, oder, und dann könnte man kommentieren und geht dann meistens in 500 Kommentaren unter, und so hat man die Chance vielleicht, das Ganze nochmal auf eine Debattenkultur zu heben, wo man nochmal fundiert drüber reden kann, dass das Kommentarfeld ein bisschen verlässt und die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr auszuholen und Dinge zu diskutieren. Das ist unser Ziel, und dafür treten wir jetzt an mit Chancendenker, und ich hoffe, bei der nächsten Folge komme ich mit einem ähnlich coolen Thema um die Ecke. Ich bin ganz gespannt.
Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge und auf dein Thema. Und ja, wenn ich mir so die allgemeine Stimmung angucke, würde ich sagen, ist in Chancen zu denken eigentlich gar nicht so blöd.
Ich würde auch sagen, keine Papiere veröffentlichen, mehr Chancen denken. Alles klar, dann macht es gut.